Lasst uns jetzt heute hier in Kapitel 5 zum nächsten Abschnitt übergehen. Und zwar möchte ich mit uns jetzt die Verse 7 bis 11 lesen. Die Verse 7 bis 11. So sagt Jakobus: So geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmet Brüder zum Vorbild des Unrechtleidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geweissagt haben. Siehe, wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Von Hiobs Geduld habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Unsere Überschrift heißt heute: Sei geduldig bis zum Kommen des Herrn. Sei geduldig bis zum Kommen des Herrn. Eine Frau hatte mal den Herrn um Geduld gebeten. Als Antwort bekam sie nur Schwierigkeiten von Gott. Daraufhin sagte sie wiederum im Gebet zu Gott: Ich habe nicht um Probleme gebeten, sondern um Geduld. Aber der Herr gab ihr zu verstehen: Wie willst du denn Geduld lernen? Geschweige denn, wie willst du Geduld erkennen, ob du welche hast, wenn du nicht auch durch Schwierigkeiten hindurchgehen musst? Ja, auch so kann unser himmlischer Vater Gebete beantworten. Doch er muss es nicht in dieser Weise tun. Ich möchte euch nicht davor abschrecken, dass er nicht auch um Geduld betet oder um andere Dinge. Wenn jemand schon genügend Probleme hat, wird der Herr nicht noch zusätzliche Probleme senden, nur um Geduld zu lernen. Da bin ich auch überzeugt davon. Dennoch ist Geduld eine grundlegend wichtige Sache, die uns in der Heiligen Schrift gezeigt wird und die auch wir grundlegend als Kinder Gottes gebrauchen. Geduld ist unter anderem auch eine Frucht, das wissen wir aus Galater 5, Vers 22, welche der Heilige Geist aus uns hervorbringen will. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ich habe vom Reformator Martin Luther gelesen, dass er einmal sagte: Auf dieser Welt muss entweder bald gestorben oder geduldig gelebt werden. Eins von beiden. Auf dieser Welt muss entweder bald gestorben oder geduldig gelebt werden. Was meinte Martin Luther damit? Er meinte, dass nicht immer alles jetzt gleich und sofort geschieht, was wir gerade mal wollen. Verschiedene Dinge, die brauchen Zeit. Wir müssen abwarten. Und wir müssen vieles, gerade auch im Glaubensleben, geduldig ertragen können. Schau mal auf Martin Luther. Wie lange hat es gedauert, bis die Reformation eingetreten ist? Er hat viele Kämpfe gehabt. Und später gab es nicht mal eine Reformation, es gab eine Spaltung der Kirche. Das wollte Luther niemals. Aber es ist bis heute geblieben. Jakobus möchte uns in unserem heutigen Text dazu anleiten und uns hinführen, dass wir uns ebenfalls in schwierigen Lebenslagen gedulden. Dass wir in den Dingen ausharren, die uns der Herr auferlegt. Und zwar so lange, bis das der Herr kommt. Deshalb der erste Punkt: Gedulde dich. Erstens, gedulde dich. Jakobus greift hier wiederum auf das Thema zurück, und ich denke, das kennen wir eigentlich schon aus Jakobus. Wir haben nämlich das Kapitel 1 auch durchgenommen. In Kapitel 1 hat er das schon angesprochen. Vielleicht blättern wir mal zurück auf Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Und hier sagt Jakobus in Vers 2: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Warum sollen wir es für lauter Freude erachten? Er sagt in Vers 3: Da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Vers 4: Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangle. Wir staunen darüber, wie Jakobus hier die Geduld wirklich heraushebelt. In der Bewährung des Glaubens muss also Geduld zutage kommen. Das ist quasi die Frucht, die daraus entsteht. Man könnte sagen, Geduld wird hier ausgehebelt aus solchen Situationen. Und Geduld wird uns von Jakobus hier wie ein hervorgebrachter Schatz dargestellt. Etwas, was vor Gott kostbar und wertvoll ist. Wir würden sagen, es ist ja nichts Besonderes. Doch, es ist was ganz Besonderes. Und es ist eben auch etwas Besonderes, wenn man in schweren Situationen ausharrt, wenn man auf Gott vertraut, wenn man dranbleibt. Das Gegenteil davon wäre, dass man eben irgendwann sagt, ja, ich lasse es halt laufen. Ich vertraue jetzt Gott gar nicht mehr so. Und es wird einem letztendlich alles so mehr oder weniger gleichgültig. Es wird halt so, wie es wird. Ist doch egal. Aber wisst ihr, das ist nicht das, was Gott will von uns. Vielleicht hat auch der eine oder andere von euch schon sehr stark in verschiedenen Situationen auf Gott vertraut. Und vielleicht hat es der Herr am Ende nicht so gemacht, wie wir es gedacht haben. Wie du es gedacht hast. Und so ist man dann schnell geneigt zu sagen, ach, wenn der Herr nicht drauf eingeht, ist es mir doch am Ende egal. Womöglich ist man sogar mit Gott noch beleidigt, wenn es schlimm kommt, weil er uns unsere persönlichen Wünsche nicht erfüllt. Liebe Freunde, Geschwister, das wäre fatal. Es gibt auch Geschwister, die meinen, sie könnten Gott irgendwie vorschreiben, wie er manche Dinge zu machen hat. Wie Gott handeln muss und dass es nach unseren Vorstellungen geht. Aber ich denke, wir müssen lernen und es fortwährend lernen, dass es nicht nach unserem Kopf geht, sondern es muss immer nach seinem Willen geschehen. Vielleicht muss uns auch immer wieder das Gebet des Herrn Jesus im Garten Gethsemane weiterhelfen. Nicht mein Wille, sagt der Herr Jesus, sondern dein Wille soll geschehen. Der Herr Jesus wäre auch froh gewesen, er hätte nicht ins Kreuz gehen müssen. Ja, aber er hat den Willen des Vaters getan. Und doch gerade möchte ich euch heute ernstlich an dieser Stelle auch ermutigen. Erwarte beständig viel von deinem Herrn und Gott. Erwarte viel von ihm. Und halte fest an seinen Verheißungen. Und ehre ihn fortwährend mit deinem Glauben. Ehre ihn, indem du glaubst, dass er wirklich auch in Situationen eingreift, dass er Situationen auch verändert, ja, dass er Herzen erneuert und vieles, vieles mehr. Wie sagt Johannes, wenn wir etwas gemäß seinem Willen erbitten, 1. Johannes 5, Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Dass wir von ihm erbeten haben. Ich denke, das ist eine ganz tiefe Schule des Gebetes. Ich meine, ich bin oft auch nicht da. In diesen Reihen oder in diesen Versen entlang zu gehen. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Dass wir von ihm erbeten haben. Diese Gewissheit im Voraus zu haben, das ist etwas Wunderbares. Wir brauchen Glauben und Ausharren in persönlichen Angelegenheiten. Das wisst ihr alle. Jeder kommt oft in schwierige Lagen. Wir brauchen Glauben und Ausharren auch in Fürbitten, wenn wir für andere einstehen, für andere Situationen. Natürlich braucht es auch Fürbitte für unser Land. Das möchte Gott auch von uns. Wir brauchen Glauben und Ausharren auch für Angelegenheiten in der Gemeinde. Ich meine, uns geht es ja in unserem Land wirklich so gut, sehr gut. Das hatten wir auch in der Predigt, in der letzten Predigt von Jakobus 5 erwähnt. Wir haben Freiheit, die Wirtschaft läuft, es gibt Lebensmittel, die Fülle, normal hat jeder ein Dach über dem Kopf. Und wenn wir jedoch Jakobus verstehen wollen, so müssen wir auch erkennen, dass damals andere Verhältnisse waren, denn damals hatte das Römische Reich vorgeherrscht. Und ihr wisst, wie es damals zuging im Römischen Reich. Es gab viel Unterdrückung der Armen durch die Reichen. Die Armen wurden regelrecht von den Reichen ausgebeutet. Heute geschieht es vielmehr in versteckter Weise, es geschieht auch, aber nicht so offenkundig wie damals. Die Armen wurden ausgebeutet. Und auch diejenigen, die an den Herrn Jesus gläubig wurden, die wurden nicht immer geduldet. Sie wurden auch öfters mal beiseite geschafft. Wir wissen, wie groß die Christenverfolgung damals im Römischen Reich war. Bis hin zu Kaiser Konstantin. Dann hat sich die Lage verändert, erst im 3. Jahrhundert. Christsein, das hieß damals, schwere Wege zu gehen. Das hieß, unter Umständen mit dem Leben zu bezahlen, als Märtyrer zu sterben, irgendwo ins Abseits gestellt zu werden oder getötet zu werden. Da hat kein Hahn danach gekräht. So wie es auch heute in vielen Ländern der Fall ist. Ich denke, das beste Beispiel liefert uns derzeit der Irak. Und so steigert Jakobus jetzt in diesem Abschnitt das Thema der Geduld noch mehr. Geduld ist jetzt sein Hauptthema geworden. Jakobus weist uns darauf hin, dass wir ausharren sollen, dass wir beständig auf den Herrn harren sollen. Hab Geduld, wenn auch manches nicht so ist, wie ihr es euch wünscht, wie du es dir wünschen würdest. Jakobus sagt hier in Vers 7, so geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir müssen es lernen, die Dinge langfristig zu sehen. Wir müssen es lernen, auf längere Zeitabschnitte zu schauen, auch in unserem Leben. Und so gibt uns Jakobus hier nun dieses schöne Beispiel, hier im zweiten Teil von Vers 7. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Also Jakobus gibt uns das Bild vom Landmann, beziehungsweise wir sagen heute vom Landwirt weiter. Oder heute sind es schon Agrartechniker oder Agrarökonome in der modernen Fachsprache. Wir bleiben beim Landwirt. Der Landwirt weiß, wenn ich heute sähe, wenn ich heute eine Saat in den Boden bringe, dann kann ich morgen noch nicht gleich ernten. So schnell geht es nicht. Der Landwirt weiß, er muss Einsatz bringen, ja, er muss die Saat in den Boden bringen. Aber das Gedeihen, das Wachstum, das hat er selber nicht in der Hand. Das muss schon, der Landwirt sagt heute, von der Natur geschehen. Wir sagen, es muss von Gott geschehen. In Israel, da spricht man vom Früh- und vom Spätregen. Der Frühregen fällt ungefähr im Oktober, der Zeit von Oktober und November. Der Spätregen fällt ungefähr im März und April. Und der Landwirt muss sich gedulden, bis auch der Früh- und der Spätregen über seine Saat gegangen ist. Er muss sich gedulden, bis die köstliche Frucht aus der Erde hervorgeht, bis es keimt, bis es weiter wächst, bis ein Halm hervorgeht oder ein Stängel, bis es Knospen treibt, je nachdem, was es für eine Frucht ist, bis es treibt und reift. Und der Landwirt, der muss sich gedulden, trotz aller Unsicherheiten, die auch da sind. Er weiß, es kann jederzeit auch Unwetter kommen. Es kann auch Schädlingsbefall über die Pflanzen kommen und vieles mehr. Und Jakobus zieht hier einen großen Vergleich zu deinem und meinem Glaubensleben. Er sagt, habe Geduld. Bleibe dran, nämlich so lange bis zur Wiederkunft des Herrn. Denn wenn der Herr kommt, dann wird auch deine und meine köstliche Frucht sichtbar werden. Dann wirst du schauen, was sich getan hat aus deinem Leben. Dann dürfen wir auch die kostbare Frucht aus unserem Glaubensleben genießen, an der wir gearbeitet haben und auf die wir heute schon so sehnsüchtig warten. Heute, da mag vieles so wertlos aussehen, was du für den Herrn tust. Und vielleicht denkst du manchmal, ach, ist doch gar nicht alles so wichtig. Sich um die Gemeinde kümmern, sich um Aufgaben kümmern oder anderen das Evangelium weiterzugeben, Zeit und Opfer zu bringen. Ach, es geht doch auch so. Vielleicht werden wir sogar um seinetwillen von manchen Leuten schlecht angesehen. Sagt, ah, jetzt kommt der wieder. Oder wir werden tatsächlich schon benachteiligt oder verschrien, je nachdem, wo wir uns aufhalten. Doch ich möchte uns das heute wieder ins Bewusstsein rufen. Sind wir uns darin gewiss, alles das, was wir heute für den Herrn leben, bewusst leben und durchleben, das wird für dich und für mich niemals umsonst sein. Auch der Apostel Paulus ermutigt dich und mich an anderer Stelle im Korintherbrief. Er sagt, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, weil ihr wisset, ja was wisst ihr denn, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lasst ihr das von niemandem nehmen. Deine Arbeit in dem Herrn ist niemals vergeblich. 1. Korinther 15, Vers 58. Das möchte der Böse uns so schnell nehmen. Oder das Fleisch möchte uns sonderen Dingen hinziehen. Also erstens, wir sehen schon, gedulden lohnt sich. Wir gehen einen Schritt weiter. Erstens, gedulde dich. Zweitens, stärke dein Herz, sagt Jakobus. Um sich zu gedulden, braucht es ein festes Herz. Von was können unsere Herzen nicht alles weggezogen werden? Da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Von was können unsere Herzen nicht alles weggezogen werden? Ich meine, vom Herrn weggezogen. Vielleicht sind es Dinge, die uns gelegentlich attraktiver scheinen, als dem Herrn anzuhangen. Ach, jetzt kann ich mal mich ganz anderen Dingen zuwenden. Das können materielle Dinge sein. Das können aber auch menschliche Beziehungen oder Bindungen sein. Vielleicht aber auch die Neigung zu vielen Sünden, zu verschiedenen Sünden, zu denen dein Herz sich hinziehen möchte. Und du gibst vielleicht irgendwann nach oder immer wieder nach. Es kann aber auch sein, dass sich unsere Herzen einschüchtern lassen, wenn jemand böse Worte gegen dich und deinen Glauben sagt. Dass man sich einschüchtern lässt und sich somit vom Herrn wegziehen lässt. Oder sich irgendwo im Glaubensleben versteckt. Da können sich aber auch Ängste breit machen, da können sich Sorgen breit machen, Zweifel, auch die uns quälen wollen. Da gibt es viele Dinge, die uns vom Herrn wegziehen möchten. Aber in all den Dingen, da müssen wir immer wieder wachsend sein und uns fragen und prüfen, wo steht unser Herz? Wo ist dein und mein Herz? Wem hangen wir an? Auf wen setzen wir wirklich unser Vertrauen? Jakobus sagt hier in Vers 8, geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus möchte uns also darin ermutigen, dass wir nicht schwach werden, sondern dass wir stark werden, ja, dass wir fest werden, dass wir im Herrn gegründet sind und nichts anderem sonst. Jakobus möchte uns festmachen, und zwar so fest, dass wir jederzeit mit der Wiederkunft des Herrn rechnen. Und zwar nicht nur irgendwie, um hier der Welt zu entfliehen, sondern dass wir bereit sind auf seine Wiederkunft. Nicht, wenn wir gerade in schweren Lebenslagen sind und sagen, ach, jetzt soll der Herr kommen, dass wir dem allen entfliehen. Nein, wir sollen fest werden, um ihm wirklich in aller Bereitschaft zu begegnen. Stärket eure Herzen. Dieses Wort bedeutet, etwas stärken, damit es fest und unbeweglich steht. Kinder Gottes, die sollen eine innere Stabilität entwickeln, anstatt sich von Lebensumständen oder ja, von deren Emotionen oder auch gar von Einschüchterungen und Verfolgungen leiten zu lassen. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe, sagt Jakobus. Das griechische Wort dafür heißt Parousia. Das heißt vielmehr, die Wiederkunft des Herrn ist nahe gekommen. Sie ist nahe gekommen. Also, es steht unmittelbar bevor. Und genau darauf müssen wir schauen. Darauf müssen wir beständig rechnen. Wir haben es nicht umsonst hier oben hingeschrieben. Siehe, ich komme bald. Das ist eigentlich schon etwas zu weit ausgeholt. Denn Jakobus sagt, die Wiederkunft ist nahe gekommen. Das ist vielleicht noch mehr als bald. Sie ist nahe gekommen. Sie steht also unmittelbar bevor. Und damit müssen wir jeden Tag rechnen. Wir brauchen auf kein besonderes Ereignis warten. Lebe jeden Tag so, als ob heute der Herr kommen würde. Und wenn wir das tun, ich bin davon überzeugt, dass dann all unsere Bemühungen beständig auf ihn ausgerichtet sind. So werden wir wirklich unser Leben darauf einstellen, ihm zu begegnen, Tag für Tag. Und wenn in unserer Generation nicht kommt, dann kommt in der nächsten. Aber wir haben für den Herrn gelebt in dieser Zeit. Das ist das Entscheidende. Um ihm zu begegnen. Stärke dein Herz darin. Natürlich kann unser Herz nicht irgendwie gestärkt werden, wenn wir sagen, oh, jetzt müssen wir unser Herzen stärken. So geht es ja auch nicht. Oder jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt musst du dein Herz stärken. So geht es nicht. Von uns aus geht nämlich gar nichts. Wie meinten Jakobus das? Unser Herz kann ja letztendlich nur gestärkt werden, wenn wir am Herrn kleben, sage ich mal. Wenn wir auf den Herrn harren, wenn wir auf den Herrn vertrauen, wenn wir uns dem Herrn hingeben, wenn uns der Herr mit sich selbst erfüllt. Wenn wir uns täglich von seinem Wort nähren, wenn wir im Gebet verharren, wenn wir eine lebendige Gemeinschaft und Beziehung mit ihm pflegen. Und liebe Freunde und Geschwister, so werden wir in Gott erstarken, wenn wir auch auf seine Verheißungen, ja auf sein Wort vertrauen. Denn wir müssen in der Macht Gottes erstarken. Nicht von uns heraus, sondern es muss von Gott herkommen. Wenn es von uns heraus geschehen soll, dann werden wir bald geschwächt sein. Und wenn wir nicht von Gott her erstarken, dann wird unser Herz vielleicht zum Einfallstor für alles Zerstörende und Schadhafte. Erst an Heiligabend hatten wir uns mit Jesaja 9, Vers 5 beschäftigt. Und wisst ihr noch, was da steht? Es wird uns dort gesagt, denn ein Kind ist uns geboren. Dieses Denn ist ganz wichtig, denn dieses Denn schafft die Wende. Denn uns ist ein Kind geboren. Und dann sagt uns Jesaja, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn wunderbar Rat. Und dann sagt er auch, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Ich möchte auf starken Gott hinausgehen. Du hast in diesem Kind, das an dessen Geburt wir jetzt wieder gedacht haben, einen starken Gott bekommen. Und wir dürfen uns an diesen starken Gott halten. Es ist dein und mein starker Gott. Halte dich an ihn, gründe dich in ihm und vertraue ihm. Müssen wir uns immer wieder fragen, wer ist deine und meine Stärke? Von wem wirst du beherrscht? Kommen wir jetzt noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen. Denn Jakobus kommt jetzt auch auf das Schadhafte zu sprechen. Vielleicht sind auch manche von uns immer wieder von Unzufriedenheit eingenommen. Dass uns auch manche Unzufriedenheit einnehmen und beherrschen möchte. Vielleicht sogar Unzufriedenheit als Glaubensgeschwister untereinander. Und da geht Jakobus hier in Vers 9 drauf ein, Kapitel 5, Vers 9, worin er jetzt sagt, seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Deshalb unser dritter Punkt, seufze nicht gegen andere. Seufze nicht gegen andere. Wir fragen uns, warum geht Jakobus jetzt auf einmal auf diesen Punkt ein? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Aber wir sehen es, dass es im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn steht. Und mit dieser Aussage ist Jakobus jetzt schon bereits das dritte Mal in seinem Brief beim Gebrauch der Zunge gelandet. Was tun wir nicht alles mit unserer Zunge? Was reden wir nicht alles manches Mal gegeneinander oder negativ übereinander oder hinten herum? Was ist mit Seufzen gemeint? Was meint Jakobus hier? Man kann es auch mit Stöhnen ausdrücken oder mit einem Murren gegeneinander oder auch mit einem Murmeln. Das ist vielleicht etwas sanfter ausgedrückt. Jakobus sagt, seufzet nicht wieder einander, ihr Brüder. Das heißt, ein Seufzen, ein Stöhnen oder ein Murren, das gegen Glaubensgeschwister geht, das ist nicht in Ordnung. Es ist ein Gegeneinanderarbeiten und kein Miteinander und Füreinander. Keine Sache, die Gemeinschaft und das Inniglich Miteinander fördert. Ich frage euch, wie schnell kann man auch als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern im Herrn, sich gegenseitig das Leben schwer machen? Oder einfach negativ gegeneinander eingestellt sein? Ja, vielleicht hat man gewisse Ansprüche an andere, die man selber auch in sich hat. Und wenn sich diese dann nicht erfüllen, dann heißt es, ach, der wieder. Oder die wieder. Ach, schon wieder. Immer dasselbe. Oder wenn ich den oder die nur sonst schon sehe oder dann auch noch höre, mei, das kann ich nicht mal ertragen. Oder mit dem oder der haben wir nur Probleme. Ein Stöhnen wiedereinander, ein Seufzen wiedereinander, ein Murren wiedereinander, ein Murren gegeneinander. Jakobus ermahnt uns, er sagt, seufzet nicht wiedereinander. Denn diese Haltung, die du da hast, ist vor Gott unakzeptabel, sagt Jakobus. Warum? Weil diese Haltung dein Herz aufzeigt und die Unzufriedenheit in deinem Herzen, die auf Kritik und Fehlersuche bei anderen abzielt. Jakobus entlarvt hier unser Herz und er entlarvt hier auch das Verhalten unter uns Gläubigen. Und ich frage euch, wie sehr haben wir vielleicht gerade auch in dieser Sache den Herrn schon betrübt? Ich zähle mich selber mit, nehme mich da nicht außen vor. Da muss ich da immer hinterfragen. Da muss ich jedes Kind Gottes fragen. Wer bist du, dass du dich gegen deine Glaubensgeschwister stellst? Wer bist du, dass du Spaltung anstatt Einigkeit des Leibes hervorbringst? Wer bist du, dass du dich über andere erhebst oder dass du andere gar verachtest? Dass du dich über andere erhebst oder andere verachtest oder über andere musst, die dein Herr mit demselben teuren und kostbaren Blut erkauft hat wie dich auch. Der ist gleich viel wert wie du auch. Der ist genauso ein Glied an seinem Leib wie du auch. Der hat auch seinen Platz an seinem Leib wie du auch. Natürlich darf man Fehlverhalten ansprechen. Um das geht es hier nicht. Man soll Fehlverhalten sogar ansprechen, es muss aber konstruktiv angesprochen werden und am besten mit dem, den es angeht. Das ist das Allerwichtigste. Und ich denke, das muss man mehr und mehr lernen, wenn man im Glaubensleben steht. Und man muss auch einfach lernen, dass der eigene Maßstab nicht immer für andere der richtige Maßstab ist. Dass wir bei weitem nicht alle gleich sind. Wir werden nie alle gleich sein in der Gemeinde. Jeder ist von uns unterschiedlich, auch im Charakter, auch in Empfindsamkeiten. Und auch das gilt es zu berücksichtigen. Aber eigene Maßstäbe an anderen anlegen, das ist ein großes Problem. Zudem muss man ja auch grundlegend immer wieder festhalten, wen hat denn Gott in seiner Liebe erwählt? Wen bevorzugt denn Gott in seiner Auswahl? Weißt du es? Das ist ganz sicher. Wir wissen es alle. Gott erwählt mit Vorliebe das Schwache. Das nämlich, was nichts ist in dieser Welt, dürfen wir uns dazu zählen, wenn wir es auch vielleicht nicht gedacht hätten vorher. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. 1. Korinther 1, Vers 27 und 28. Ja, man denkt manchmal, was erwählt Gott für Leute? Aber vielleicht, wenn du auf dich schaust oder wenn ich auf mich schaue, dann muss ich auch denken, also er hätte bei weitem bessere Leute erwählen können wie mich. Andere Leute könnten auch solch einen Dienst besser tun wie ich. Aber gerade das gefällt Gott, die Schwachheit zu erwählen. Das, was nichts ist vor der Welt. Keiner von uns ist vollkommen. Jeder hat seine Macken. Und bedenke, Gott vermag auch mit dem oder derjenigen, die du so sehr kritisierst oder gegen die oder den du dich so sehr beklagst, da kann Gott auch das zunichte machen oder mit dem oder derjenigen, was in der Welt etwas ist. Gott kommt zu seinem Ziel. Sicherlich sollten wir manches Mal unsere eigenen Ansprüche etwas zurückschrauben und vielmehr Gott wirken lassen. Das Schwache und Verachtete, zu dem wir alle gehören, das möchte Gott jetzt formen und prägen. Das möchte Gott mehr und mehr in das Bild seines Sohnes hineingestalten. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und keiner, der hier zur Tür reinkommt, ist vollkommen. Gott möchte an jedem von uns arbeiten. Und auch wenn wir viele Mängel und Fehler feststellen, sollten wir nicht wieder einander seufzend murren, denn das wäre uns zum Schaden. Ich möchte es aber an der Stelle auch hervorheben. Zur Gemeinde und zum gemeinschaftlichen Leben am Leibe Jesu Christi und als Glieder am Leibe Jesu Christi möchten wir auch andere Schriftstellen an der Stelle bei weitem nicht beiseite setzen. Denn die Bibel zeigt uns, unter Geschwistern muss auch Ermahnung da sein. Es muss Zurechtweisung da sein. Es muss auch Ermutigung da sein. Ohne das geht es nicht. Aber das ist nicht das Negativreden und das Murren gegen andere. Das wäre uns zum Schaden. Und wenn wir negativ reden und murren gegen andere, dann tragen wir ganz bestimmt nichts zur Einheit bei. Denn das ist Sünde vor unserem Herrn und Retter. Und es muss auch als Sünde aufgedeckt und auch so deklariert werden. Man muss es erkennen. Jakobus gibt uns einen wichtigen Grund, warum wir nicht gegeneinander seufzen sollen. Er sagt, tu es bitte nicht. Warum? Damit du nicht gerichtet wirst. Vers 9, denn der Richter steht bereits vor der Tür. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wer ist der Richter? Wir wissen, in diesem Fall ist Jesus der Richter, der hier vor der Tür steht. Vielleicht sehen wir immer nur das Bild des Retters. Jesus ist der Retter, ich bin aus Gnaden errettet und mir kann jetzt nichts mehr geschehen durch den Herrn Jesus. Natürlich, am Ende wird uns auch jetzt nicht das Fatale geschehen wie bei den Ungläubigen. Aber bedenke, das Gericht fängt im Hause Gottes an. Und das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus steht vor der Tür und er wird auch für uns als ein gewisser Richter erscheinen. Er ist unser Retter, ja, und er wird immer unser Retter bleiben. Doch was wird er als Richter tun? Er wird dein und mein Fehlverhalten richten. Wir sind aus Gnaden errettet. Da halten wir immer dran fest. Das heißt aber nicht, dass wir nun nach unserem eigenen Ermessen handeln können. Zum Beispiel Geschwister annehmen oder ablehnen können. Oder über andere schimpfen können, wie wir es gerade mal für recht halten. Nein. Es muss uns bewusst sein, dass wir uns dem Richter unterordnen müssen, dass wir uns Gottes Maßstab unterordnen müssen, dass hier der Richter kein falsches Mitleid hat, weder mit dir noch mit mir. Er richtet nicht nach Ansehen der Person. Er wird keinen Pastor und keinen Missionar verschonen, aber auch kein Gemeindeglied. Es geht in seinem Gericht nicht um unsere Gerechtigkeit, sondern es geht um seinen Maßstab, es geht um seine Gerechtigkeit. Und Gottes Wort sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10. Sollten wir uns davor fürchten. Wenn wir auch aus Gnade errettet sind, so haben wir keine Narrenfreiheit, unsere eigenen Maßstäbe an den Tag zu legen. Nein, jeder muss sich für sein Verhalten vor dem Herrn verantworten. Doch bitte nicht verwechseln, das ist mir ganz wichtig. Dieses Richten und dieses Gericht ist nicht das Gericht der Ungläubigen. Da sind wir nicht dran beteiligt. Sondern hier wird uns der Preisrichterstuhl Christi gezeigt. Man spricht auch von der Preisrichterbühne, die Bema auf Griechisch, worin das Leben der Gläubigen beurteilt und bewertet wird. Aber es ist auch ein gewisses Gericht. Damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Deshalb sollten wir uns vor Gott fürchten und es erkennen, was vor ihm wohlgefällig ist. Gerade auch im Umgang mit Glaubensgeschwistern. Das ist vor Gott vielleicht viel, viel wichtiger und wertvoller, als wir das wir es jemals gedacht haben. Vielleicht auch gerade, wenn man denkt, ja, warum wächst eine Gemeinde nicht? Da muss man in den Kern schauen, wie sieht es denn in den Herzen aus? Wie sieht es miteinander aus? Wie sieht es im Füreinander aus? Oder ist mehr gegeneinander da? Kann Gott Menschen senden, wenn die Herzen gegeneinander eingestellt sind? Ich würde sagen, eher nein. Möge der Herr uns darin weise machen, immer mehr zu erkennen, was für ihn wohlgefällig ist, bevor es zu spät ist. Psalm 34, Vers 13 bis 15 sagt, Wer hat Lust zum Leben und möchte gern gute Tage sehen? Der behüte seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, da sie nicht trügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Da liegt die Verheißung drauf, gute Tage zu sehen. Wenn wir damit rechnen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist, so sollten wir wirklich anfangen, Gottes Wort zu befolgen. Wandle in der Liebe, fördere die Einheit und den Frieden, ja jage ihm nach, sagt das Wort, so viel du kannst. Aber wie gesagt, es geht auch nicht darum, alles unter den Teppich der Liebe zu kehren, Dinge anzusprechen, aber dann in Liebe die Dinge zu behandeln und weiterzugehen. Und letztendlich, und das müssen wir uns alle vor Augen halten, letztendlich lieber Unrecht in Kauf nehmen, als Spaltungen im Leib Jesu Christi hervorbringen und sich vor Gott zu versündigen. Lieber das Unrecht in Kauf nehmen. Und so sind wir bereits beim vierten Punkt, den uns hier Jakobus aufzeigt, denn er sagt uns hier in Vers 10, nehmet Brüder zum Vorbild des Unrechtleidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Also viertens, sei ausharrend, auch im Unrechtleiden. Und mit diesem Vers, da drehen wir jetzt beinahe wieder die Runde. Denn nun kommen wir wiederum zur Geduld und zum Ausharren. Mit dem haben wir gestartet. Jakobus spricht hier ja zu jüdischen Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Und er kann voraussetzen, dass diese Gläubigen die Propheten des Alten Testamentes kennen, dass sie die Lebensgeschichte und den Inhalt der Propheten kennen. Und diese Propheten setzt er jetzt den Gläubigen und auch uns zum Vorbild. Und wisst ihr, wenn ihr schon die Propheten des Alten Testamentes gelesen habt, dann muss man das auch mal mit der Seite lesen, dass wir wirklich sehen, sie haben teilweise unsägliches Leid erfahren. Sie haben in ihrem Dienst unsägliches Leid erfahren, wenn wir da nur an Jesaja denken oder wenn wir an Jeremia denken. Auch Daniel hat viel Leid erfahren. Sie waren sehr und als Sprachrohr Gottes eingesetzt. Und gerade deshalb mussten sie so viel Leid und Unrecht ertragen. Denken wir nur mal an Jeremia. Jeremia musste Juda vor der Gefangenschaft und Verschleppung nach Babylon warnen. Das war ein unbeschreiblich großer Auftrag. Und er hat es immer wieder gesagt und hat es immer wieder angefügt: Wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht in den Wegen des Herrn wandelt, dann wird euch das Unheil einholen, dann wird Babylon kommen, dann werdet ihr verschleppt werden. Aber wisst ihr, keiner hat auf den Jeremia gehört. Man wollte ihn nicht hören. Weg mit ihm. Was hat er für eine Negativbotschaft? Er hat wohl keinen rechten Glauben oder was? Können wir nicht brauchen, so einen Mann. Man hat ihn dann in die Zisterne geworfen und den Mund tot gemacht. Nicht umsonst wird gerade er auch der weinende Prophet genannt. Er hat Unrecht gelitten, um des Herrn willen. Oder denken wir an Jesaja. Sagt er nicht in Kapitel 53, Vers 1, wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt ward? Und der Arm des Herrn, wem ward er geoffenbart? Er hat das Nordreich vor der Verschleppung von Assyrien warnen müssen. Und wer hat ihm geglaubt? Wenige. Auch Daniel, er wurde in die Löwengrube, in den Feuerofen geworfen. Oder denken wir nur zurück bis an Noah, den wir jetzt nicht unbedingt als Propheten bezeichnen, aber Noah war der Prediger der Gerechtigkeit und haben auf ihn gehört. Nein, man hat ihn verlacht, verschrien, als er die Arche gebaut hat. Vieles könnte man noch aufzählen, bis hin zu Johannes dem Täufer. Warum wurde Johannes gefangen genommen? Nur weil er für die Wahrheit eingetreten ist. Weil er die Wahrheit gepredigt hat. Weil er dem Herrn Herodes vorgehalten hat, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders jetzt genommen hast. Und deshalb wurde er auch später enthauptet. Bedenke, wenn du heute an den Herrn Jesus glaubst, denke nicht, dass dieses Glaubensleben immer nur mit Höhenflügen und Schmerzlosigkeit verbunden ist. Dass es nie ohne Leiden abgeht, nie ohne Weinen, nie ohne Tränen. Oder wenn auch du den Menschen das Evangelium bringst, da ist es durchaus möglich, dass du belächelt und abgelehnt wirst. Und wenn du noch so viel Liebe in deinem Herzen hast, noch so viel Retterliebe den Menschen entgegenbringst. Es ist für uns Kinder Gottes in dieser Welt nicht immer leicht. Vor allem, wenn wir wirklich dem Herrn anhangen und wirklich den Willen des Herrn tun. Es braucht Geduld. Es braucht Ausharren im Herrn. Es braucht Gebet. Es braucht Macht seiner Stärke. Und Jakobus sagt, auch die Propheten haben Unrecht gelitten. Nimm sie dir zum Beispiel. Gott hat sie uns zum Beispiel gesetzt. Jetzt kommt er hier in Vers 11 noch auf Hiob zu sprechen. Er sagt, von Hiobs Geduld habt ihr gehört. Wie war es denn mit Hiob? Hat sich Hiob irgendwas zu Schulden kommen lassen? Man findet nicht viel bei ihm. Höchstens, dass er vielleicht auch teilweise seine Motivation korrigieren lassen musste, aber es war nicht viel zu finden bei ihm. Eines Tages durfte Satan vor Gott treten. Hiob 1, Vers 7. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land durchstreift und bin darin umhergegangen. Da sprach der Herr zu Satan, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen ist nicht auf Erden. Ein so ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtet und vom Bösen weicht. Wow, können sehen, wie Gott den Hiob beobachtet hat und wie er den Hiob dermaßen gelobt hat vor Satan. Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, dass Gott dich in dieser Weise beobachten könnte? Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob du Gott Freude machst oder ob du ihn betrübst mit deinem Wandel? Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, wie sehr Gott auch uns vor Satan loben könnte? Bewunderbar wäre es, wenn Gott auch solches von uns sagen könnte, wie er hier von Hiob spricht. Doch Satan, der stellt natürlich alles in Frage. Er ist das Fragezeichen schlechthin, er ist die geschlingelte Schlange. Und Satan stellt Hiobs guten Wandel in Frage. Satan meinte, Hiob würde wohl dem Herrn nur dienen, weil er vom Herrn so überreich gesegnet wird. Denn Hiob hatte eine große Familie, er hatte sehr viel Vieh, er hatte viel Besitz, er hatte viele Knechte und großes Ansehen. Und so hat es Gott letztendlich zugelassen, dass Satan jetzt an Hiobs Familie und an seinen Besitz heran durfte, dass er seine Familie und seinen Besitz antasten durfte und viel davon zerstören und vernichten durfte. Ja, letztendlich wurde Hiob alles genommen, außer seiner Frau, die durfte noch bleiben. Er hatte am Ende nichts mehr. Wir müssen bedenken, er saß zum Schluss im Aschehaufen. Und das noch voller Geschwüre. Und am Ende hatte seine Frau noch zu ihm gesagt, du Mann, sag doch endlich deinem Gott ab. Es hat doch keinen Wert. Wenn dieser Gott, an den du glaubst, das zulässt, dann sage dich los von ihm. Doch wir können heute sagen, Gott sei Dank, dass sich Hiob nicht losgesagt hat. Natürlich musste er auch vieles überdenken in seinem Leben. Aber er hatte bis zum Schluss am Herrn festgehalten, egal wie es ihm ging. Er hatte ausgeharrt. Und genau darin hatte er die Prüfung bestanden. Hiobs Herz, das war fest. Es war gestärkt im Herrn. Selbst als ihm alles genommen war, konnte er sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Hiob 19, Vers 25. Frage an dich und an mich, was würden wir sagen, wenn uns alles genommen wird? Was würdest du sagen, wenn dir heute alles genommen wird, was du hast? Wenn du um Jesu Willen alles verlieren würdest, was du heute so lieb hast? Familienangehörige, Freunde, Geschwister, alles Materielle, was wir haben. Liebe Freunde und Geschwister, lasst es euch niemals rauben, egal wie es uns jemals gehen wird, aber lass es dir niemals rauben. Jesu Sieg ist immer vollbracht. Er ist immer ausgemacht. Egal wie es uns geht, egal was auch mit uns immer geschehen muss. Halte daran fest, wie es auch Christoph Blumhardt in seinem Lied bezeugt. Er sagt in einem seiner Lieder, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart da niederliegt, wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss, und glaubend kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesu dir. Denn alles muss sich vor dir beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Und liebe Geschwister, das ist etwas Unwiderrufliches. Jesus hat gesiegt, sein ist der Sieg ist vollbracht. Es lohnt sich, alle Zeit am Herrn zu harren und auch mit Hiob an dieser Stelle unerschütterlich festzuhalten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Was der russische Evangelist Martin Kowski schreibt, das mag uns vielleicht etwas zu hart sein, aber ich bring's trotzdem an dieser Stelle. Er sagt zu den Feinden der Gläubigen, schließt unsere Versammlungen. Wir werden insgeheim zusammenkommen. Verhaftet uns. Wir werden Gott auch im Gefängnis preisen. Reißt uns die Zunge heraus. So werden wir im Geiste Gottes Lieder singen. Tötet unseren Leib. Wir werden Gott ewig preisen vor seinem Thron. Tut ihr es, so wird unser Blut ein unzerstörbarer Same des Christentums werden. Das ist Glaube. Das ist Unerschütterlichkeit. Darin müssen wir fest werden. Vielleicht auch gerade für die kommende Zeit. Letztendlich haben wir auch im Unrecht leiden nichts zu verlieren. Was hast du zu verlieren auf dieser Welt? Was habe ich zu verlieren? Nichts, aber auch gar nichts. Denn Gott beabsichtigt ein Ziel mit dir und mit mir. Jakobus 5, Vers 11. Jakobus sagt, siehe, wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Am Ende gibt es eine Seligpreisung. Nicht vom Papst, sondern von Gott. Jetzt schon. Oder am Ende unseres Lebens. Wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Von Hiobs Geduld habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wie ist es mit Hiob ausgegangen? Er hat alles in vielfacher Weise wiederbekommen. Mehr als das er vorher hatte. Gott hat ihn überreich gesegnet. Auch sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig bist du, wenn du um der Gerechtigkeit willen Unrecht ertragen musst, wenn du verfolgt wirst, wenn du geschmäht wirst, wenn du geschlagen wirst, was auch immer kommen mag. Vielleicht können wir mit selig preisen oder wir preisen die selig nicht so viel anfangen. Ja, aber es hört sich nach Lob und Anerkennung an. Doch wichtig ist, dass wir in allem ausharren und in allem Leiden oder Unrecht leiden auf das Ende sehen. Dass wir lernen, gerade auch von den Propheten oder von Hiobs Geduld. Und das Ende heißt ja auch gleichzeitig das Ziel. Wir sollen auf das Ziel sehen. Wir sollen in allen Lebenslagen dem Herrn Jesus treu bleiben und die Last, die er uns auflegt, tragen. Denn am Ende wird Gottes Lob und Zuwendung, ja Gottes Anerkennung, Gottes Hervorhebung herauskommen. Wir folgen dem Herrn Jesus nach. Und er sagt zu dir und zu mir, dass wir nicht über ihm stehen, dass der Knecht nicht über seinem Herrn steht. Haben sie mich verfolgt, sagt der Jesus, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mich getötet, so werden sie auch euch töten. Das heißt nicht, dass wir alle mit dem Schwert umkommen, aber wir müssen damit rechnen, dass wir Nachteile ertragen müssen in diesem Leben, um Jesu willen. Doch müssen wir zugleich auch wissen, unser Herr Jesus ist immer, fortwährend, voll Mitleid und Erbarmen. Er leidet selber mit uns, wenn wir durch tiefe Lebenslagen müssen, wenn wir Unrecht ertragen müssen. Er leidet selber mit uns. Er ist immer da und er möchte uns immer stärken. Das wissen wir auch aus Hebräer 4, dass wir einen hohen Priester haben, der voller Mitleid ist. Denn kein anderer als der Herr Jesus weiß letztendlich, welche Schwierigkeiten und Prüfungen wir als Kinder Gottes auch hier auf Erden um seinetwillen durchmachen müssen, welchen Schwierigkeiten und Prüfungen wir ausgesetzt sind. Denn er selbst war ja auch wahrer Mensch. Er ist ja in einen Leib gekommen. Er hat hier in Fleisch und Blut auf dieser Erde gelebt. Er hat das ganze Menschsein durchgekostet. Und er selbst hat nichts anderes als nur Gutes getan. Nur Gutes getan und Gott mit seinem Leben verherrlicht. Und er hat uns den Vater gezeigt. Doch wie viel hatte er gerade deshalb gelitten? Wie viel Leid und Schmach und Verspottung musste er deshalb ertragen? Auch ständig von der religiösen Elite bis hin zum Kreuz. Wir wissen es, bis zum Tod am Kreuz hat er es geduldig ertragen. Und weil er sich selbst über alle Maßen erniedrigt hatte, das Unrecht ertragen hatte, darum wurde er auch über alle Maßen erhöht. Er hat im Voraus auf das Ziel gesehen. Auf das sollten wir heute auch schauen. Er wurde über alle Maßen erhöht. Und genau das ist auch dein und mein Weg. Von der Erniedrigung zur Erhöhung. Vom Leiden zur Herrlichkeit. Vom Kreuz zur Krone. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht sagen, dass unser Glaubensleben nur von Leiden geprägt sein muss. Nicht, dass jetzt heute depressiv nach Hause geht. Das möchte ich nicht. Wir dürfen auch Gutes erleben. Und ich denke, jeder von uns lebt immer wieder, erlebt immer wieder Gutes. Und wir dürfen viel, viel Freude haben. Die Bibel ruft uns an vielen Stellen dazu auf. Freue dich. Freut euch abermals. Lass deine Freude am Herrn sein. Aber wir sollten uns auch darüber bewusst sein, dass uns eben gerade Leiden und auch Tieflagen nicht erspart bleiben. Und dafür wollen wir zugerüstet sein. Vielleicht in der kommenden Zeit umso mehr. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben uns vier wichtige Punkte von Jakobus angesehen. Das erste war, gedulde dich. Der zweite Punkt war, stärke dein Herz. Das dritte war, seufze nicht gegen andere. Viertens, sei ausharrend, auch im Unrecht leiden. Ich möchte das nochmal ein bisschen ausführen, und zwar erstens, gedulde dich bis zur Wiederkunft des Herrn. Zweitens, stärke dein Herz, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Drittens, seufze nicht gegen andere, damit du nicht gerichtet wirst. Viertens, sei ausharrend, auch im Unrecht leiden, und sieh dabei auf das Ziel. Möge uns der Herr allen dabei helfen, diese Punkte nicht zu verlieren und den Blick dafür zu bewahren. Amen. Lasst uns beten. Ja, wir preisen dich, lieber Vater im Himmel. Wir danken dir, dass du uns wirklich so sehr liebst, dass du uns erwählt und herauserrettet hast von dieser bösen und argen Welt, ja von dieser Weltzeit. Wir möchten dir danken, dass wir jetzt unter deiner Macht und Herrschaft stehen. Aber du hast uns nie gesagt, dass wir von allem verschont bleiben in dieser Welt, dass wir nicht in Anfechtungen geraten werden, dass wir nicht in Prüfungen kommen werden, dass wir nicht in Versuchungen geraten werden oder dass wir nicht in Verfolgung, Verleumdung, Verspottung oder sogar noch in Märtyrium geraten werden. Wir möchten dafür beten, Herr Jesus, dass wir den rechten Blick bewahren, dass wir, Herr, wirklich in dir erstarkt sein dürfen. Wir möchten dafür beten, dass wir weiter, Herr, von dir lernen dürfen und dass wir uns immer mehr zubereiten lassen, um wirklich bereit zu sein, dir eines Tages zu begegnen. Es ist uns völlig bewusst, es ist deine Langmut, es ist deine Geduld, dass du bis heute noch nicht gekommen bist, weil du so viel Liebe hast zu uns, weil du so viel Liebe hast auch zu den Menschen dieser Welt. Aber wir wissen, dass diese Zeit bald vorbei sein wird. Und so hilf uns, wirklich bereit zu sein, wenn du kommst. Und dass wir gerade auch von der heutigen Botschaft mitnehmen, dass wir all das tun, Herr, was förderlich ist für deine Wiederkunft und zur Stärkung unseres Herzens, aber auch für deinen Leib. Gib uns den rechten Blick, rüste uns mit all dem Guten aus, Herr, das dich verherrlicht. Wir danken dir dafür. Danke dir auch, dass du deine Gemeinde auch hier bis zum heutigen Tag erhalten hast. Und wir sind uns gewiss, Herr, dass du auch hier dein Werk weiter tust. Wir preisen dich in Ewigkeit. Amen.